Die Jesus-Trilogie von Horst Gungel. Aus Band 1, Jesus, die erste Indienreise. Nunmehr das Kapitel 22. Devamitta dringt in den Dharma ein. Devamitta hatte jetzt zwei Hauptaufgaben. Zum einen das Kopieren des Pali-Kanons, zum anderen die Lehrtätigkeiten für die jungen Brahmanen. Am folgenden Tag kopierte er also vormittags eifrig zusammen mit Viryakirti in der Schreibstube. Anschließend brachten einige Leute aus der Stadt mit Eseln und Maultieren die Essensspende für die Mönche. Unter diesen waren auch zwei Freunde, die zur Gruppe der jungen Brahmanen gehörten, die sich für die Lehre des Erhabenen interessierten. Aryamita stellte sie Devamitta vor. »Devamitta, ich habe dir doch von den fünf jungen Brahmanen erzählt, die hierher kommen, weil sie sich für den Dharma interessieren. Das hier sind Nilay und Santosh. Wo ist eigentlich Yatavan?« »Der hat heute etwas anderes zu tun«, erklärte Santosh verlegen. Devamitta und Aryamita wechselten einen kurzen Blick. Sie wussten beide, dass durch die dilettantische Art, wie sie bislang unterrichtet wurden, jetzt von nun ursprünglich fünfen nur noch zwei übrig waren. »Aha«, sagte Aryamita, »naja, das kann ja vorkommen. Ich habe übrigens für euch jetzt einen passenden Ansprechpartner, nämlich Devamitta. Ich glaube, ihr werdet viel Freude aneinander haben. Vielleicht kommt auch Yatavan oder ein anderer von euch jungen Männern wieder. Oder auch von den Frauen, der Dharma ist schließlich nicht nur für Männer gut«, ergänzte Devamitta. Zur Verwunderung Aryamitas, der eine Augenbraue nach oben zog, jedoch nichts sagte, sondern sich mit einem Kopfnicken zurückzog. Jetzt kam Amita näher, Nilays Schwester, die beim Abladen der Speisen geholfen hatte. Sie fragte, »Hast du das ernst gemeint, Devamitta, dass auch Frauen den Dharma hören dürfen?« Der sah sie an. »Aber selbstverständlich, meine Liebe. Der Buddha hat seine Lehre für alle Menschen dargelegt, völlig unabhängig davon, welchem Glauben sie angehören, welchem Geschlecht oder welcher Kaste.« Devamitta sah die erstaunten Gesichter der beiden jungen Männer und bemerkte auch, wie sie leicht zusammenzuckten, als er das Wort Kaste aussprach. Allen drei war klar, dass hier etwas Ungeheuerliches geschah, dass Devamitta die Gesellschaftsordnung auf den Prüfstand stellte. Das war so völlig anders als das, was sie von dem anderen jungen Mönch, der sie zuletzt unterrichtet hatte, gehört hatten. »Am besten, wir holen uns jetzt etwas zu essen und beginnen gleich«, übernahm Devamitta die Initiative. »Was haltet ihr denn davon, wenn wir uns da drüben unter dem Saalbaum niedersetzen?« »Aber sonst haben wir immer im Inneren des Klosters gesessen«, merkte Nilay vorsichtig an. Devamitta nickte, »ja, richtig. Aber wie ihr wisst, ist das ein Männerkloster. Da sollen aus gutem Grund keine Frauen rein. Da wir aber heute eine gemischte Veranstaltung haben, setzen wir uns lieber hier draußen hin. Es ist auch viel angenehmer im Freien.« Sie nahmen Platz und aßen schweigend ihre Speise. Als sie damit fertig waren, sagte Devamitta, »Schön, dass ihr alle schweigend gegessen habt. Das ist bei den Anhängern des Buddha guter Brauch. Wenn wir essen, dann essen wir achtsam. Wenn wir reden, dann reden wir achtsam. Das Essen, das ihr gebracht habt, war lecker. Schönen Dank dafür.« »Da hab ich gleich mal eine Frage, Devamitta. Du hast gesagt, das Essen sei lecker gewesen. Von deinem Kollegen habe ich aber gehört, dass alles auf dieser Welt leidvoll sei, soll der Buddha gesagt haben. War das Essen jetzt lecker oder leidvoll? Das war die Frage von Nilay, der offensichtlich der mutigste unter Devamitas neun Schülern war. Also, ich habe es als lecker empfunden, war die eindeutige Antwort Devamitas. Ich auch, sagte Santosch. Alle sahen jetzt auf Amita. Die überlegte einen Moment, dann sagte sie, also lecker fand ich es auch. Aber ich bin ja hier ganz neu, ein Mädchen und auch noch etwas ängstlich. Deshalb hatte ich mir nur wenig genommen. Das fand ich dann wieder schade. Devamita sah sich strahlend an. Ganz ausgezeichnet, Amita. Du hast etwas gemacht, das keiner von uns getan hat. Du hast eine differenzierte Antwort gegeben. Einerseits lecker, aber da war auch etwas Wehmütiges drin, weil es zu wenig war. Genau in dieser Richtung argumentiert auch der Buddha. Wir müssen die Sache differenzierter betrachten. Deshalb hat er auch nicht gesagt, alles ist leidvoll, sondern alles ist Dukkha. Dieses Pali-Wort heißt nicht einfach leidvoll. Es heißt vielmehr nicht wirklich vollkommen befriedigend. Da ist immer auch ein Element von Negativem drin. Wir können also sagen, ein Essen ist dann Dukkha, wenn es entweder schlecht schmeckt oder wir zu wenig davon bekommen. Findet ihr vielleicht noch etwas, wieso ein Essen Dukkha sein kann? Naja, jedes leckere Mal geht früher oder später zur Neige, das ist ein Dukkha, brachte Santosch ein. Und Amita wusste, als junge Hausfrau zu berichten, mir fällt noch etwas auf. Ich weiß nicht, ob das auch zählt, aber ich habe heute Morgen bei der Zubereitung geholfen. Ich habe die Bataten geschält, 2 Stunden lang. Das war ganz schön anstrengend. Ha, das ist sehr gut, lobte Devamita. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das Essen kann man nicht nur aus Sicht des Essenden betrachten, sondern auch aus einer anderen Sicht, aus der des Produzenten oder hier der Produzentin. Ganz toll. Hat noch jemand eine Idee? Nach kurzem Nachdenken meldete sich Nilay. Mir ist da noch eine Idee gekommen. Euer Abt hatte gebeten, dass für euer Essen keine Tiere geschlachtet werden sollen. Hat das vielleicht damit zu tun, dass das für die Tiere leidvoll ist? Devamita strahlte und antwortete ihm, prima, Nilay, da hast du einen ganz wichtigen Aspekt hereingebracht. Etwas, was für einen selbst aus egoistischen Motiven gut erscheinen kann, ist dann Dukkha, wenn es für einen anderen Nachteile bringt. Sehr gut. Aber jetzt versuchen wir einmal, den Buddha zu widerlegen. Strengt euch mal an. Gibt es nicht doch etwas, das ohne Dukkha ist? Alle drei überlegten. Schließlich sagte Santosch, ich versuche es einmal. Ich bin seit 2 Jahren verheiratet und damit rundherum glücklich. Meine Frau ist unwahrscheinlich toll. Ich genieße das Leben mit ihr und auch unsere körperlichen Begegnungen. Sie hat mir inzwischen ein ganz reizendes Töchterchen geschenkt. Klar gibt es manchmal kleine Unstimmigkeiten, aber die vernachlässige ich jetzt einmal und behaupte, eine gute Ehe ist nicht Dukkha. Klingt gut, sagte Devamita. Und wie ist das bei deinen Eltern? Ich hoffe, die sind genauso glücklich. Ja, sicher. Ja, also, das heißt, sie waren es. Sie waren ein Traumpaar. Leider ist meine Mutter vor 2 Jahren gestorben. Seitdem ist mein Vater nicht wiederzuerkennen. Er hat einfach keine Freude mehr am Leben. Oh, Devamita, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Alles hat ein Ende. Einer stirbt. Und das ist für beide schlimm. Ja, sagte Devamita, es ist ein bisschen wie beim Amitas Essen. Es war gut, aber plötzlich zu Ende. Und damit Dukkha. Wenn wir also etwas nicht nur aus der Ich-Perspektive betrachten, sondern auch aus der Sicht von Dritten, die damit zu tun haben, oder unter dem Aspekt von Vergänglichkeit, dann erkennen wir, dass alles letztendlich Dukkha ist. Denkt einfach weiter darüber nach. Vielleicht fällt euch doch etwas ein, das nicht Dukkha zu sein scheint. Dann reden wir darüber. Glaubt nichts ungeprüft. Egal, ob das ein Brahmane sagt, ob ich das sage oder der Buddha. Prüft alles ganz genau. Und im Zweifelsfall sprecht ihr mit einem Weisen darüber. Oder mit einer weisen Frau. Devamita lächelte Amita zu. So ging es noch eine Weile weiter, bis Devamita sagte: So, genug für heute. Wenn ihr mögt, übermorgen wieder. Nilay stand auf und umarmte Devamita. Danke euch vielmals. Das war die beste Lehrveranstaltung, bei der ich jemals war. Sei es hier im Kloster, bei den Brahmanen oder bei Vorträgen von umherziehenden Sadhus. Es war nicht so von oben herab. Es war einfaches Lernen in einem offenen Gespräch. Santosch schloss sich den Ausführungen seines Freundes an und ergänzte: Wenn ich das dem Yatavan sage, kommt er bestimmt auch wieder. Amita stand etwas verlegen auf. Danke, Devamita, dass ihr mir erlaubt habt, an der Veranstaltung teilzunehmen. Vielleicht darf ich auch wiederkommen? Devamita sah sie an. Na klar, du brauchst absolut nicht so schüchtern zu sein. Deine Beiträge waren mindestens so hilfreich wie die der Männer. Vielleicht kommt das nächste Mal eine von deinen Freundinnen mit. Es ist für dich doch sicher leichter, wenn du nicht die einzige Frau bist. Amita verabschiedete sich mit einem dankbaren Blick. Devamita fand allerdings auch mit einem etwas verliebten Blick, aber zum Glück war er ja jetzt Mönch. An diesem Tag war er so fröhlich wie schon lange nicht mehr. Das lag keineswegs in erster Linie an diesem besonderen Blick Amitas. Bislang war er seit seiner Zeit im Tempel von Jerusalem immer unterwegs gewesen, um später einmal den Menschen eine bessere Lehre bieten zu können, als dies die Rabbiner taten. Seit er aber im Kloster Weiße Wolke war, konnte er hier und jetzt etwas weitergeben, was für Menschen hilfreich war. Und zwar auf zweifache Weise. Er hatte jetzt drei Menschen gefunden, die etwas von ihm lernen wollten und konnte ihnen eine sehr gute Lehre weitergeben. Gewiss, etwas in der Art hatte er auch bei den Vaishyas und den Shudras in Pataliputra getan. Aber damals musste er die Lehre der Veden zurechtbiegen, um sie von den rassistischen Vorurteilen zu reinigen. Hier aber konnte er eine gute und richtige Lehre so weitergeben, wie sie war. Und das Gleiche tat er auch, indem er den Pali-Kanon kopierte. Er wirkte also schon hier und heute hilfreich. Er verkündete den Dharma, die Wahrheit. Er tat das, wozu er sich berufen fühlte. In den nächsten beiden Tagen war er so eifrig und freudig beim Kopieren, dass die Freude auf Viriyakirti übergriff. Denn der sagte plötzlich zu ihm: Ach, Devamita, es ist doch herrlich, eine Arbeit auszuführen, die am Anfang gut ist, in der Mitte gut ist und am Ende gut ist. Devamita ließ die Schreibfeder sinken, ging direkt auf Viriyakirti zu und umarmte ihn mit den Worten: Ich bin so froh, mit einem so lieben Freund eine solch gute Aufgabe auszuführen. Und an dem Tag, da seine Schüler wiederkommen sollten, war Devamita voller Freude. Er hegte sogar die heimliche Hoffnung, dass nicht nur die drei vom letzten Mal kommen würden, sondern auch wieder Yatavan, der bei seinem Vorgänger abgesprungen war. Als dann die Leute aus Chatra mit dem Essen kamen, beeilte sich Devamitta, um möglichst frühzeitig im Hof zu sein, wo das Essen aufgetragen wurde. Die erste Person, die er sah, war Amita. Was für Devamitta allerdings ein Alarmzeichen war. Er sagte sich, wenn mir ausgerechnet die einzige Frau, die ich kenne, ins Auge fällt und nicht einer der beiden Männer, dann ist das nicht in Ordnung. Aber in diesem Moment begrüßte ihn Santosch. Devamitta, ich habe mich so auf unser Wiedersehen gefreut und zu Hause so von dir und deiner Art zu lehren geschwärmt, dass meine Frau Sanja unbedingt mitkommen wollte. Hier ist sie. Sanja verbeugte sich tief vor Devamitta. Herr, wenn es wahr ist, dass ihr den Dharma auf Frauen lehrt, so möchte ich untertänigst darum bitten, als eure Schülerin angenommen zu werden. Schön, dass du hier bist, freute sich Devamitta und verbeugte sich vor ihr, um ihr zu zeigen, dass sie nicht untertänigst, sondern selbstbewusst hätte fragen können. Sie errötete, als sich der Mönch vor ihr, einer Frau, verbeugte. Das war so gegen alles, was sie bisher kannte, dass es ihr ziemlich peinlich war, aber durchaus auch ein bisschen Gutart. Santosch aber hatte noch eine Überraschung. Das hier ist Yadavan, der letztmals nicht dabei war, und hier haben wir Balu und Eka, zwei weitere interessierte Brahmanen. Damit hatte Devamitta jetzt bereits 5 Schüler und 2 Schülerinnen. Allerdings alle aus der Brahmanenkaste, was ihm zu denken gab. Man aß wieder schweigend, dann zog sich unser Gesprächskreis unter den Saalbaum zurück. Santosch bat um das Wort, das Devamitta selbstverständlich erteilte. Dieser sagte, mein Freund Yadavan war das letzte Mal nicht dabei, weil ihm hier etwas nicht gefiel. Vielleicht können wir darüber sprechen. Devamitta sah Yadavan an. Das ist sehr gut, dass du wiedergekommen bist. Alles, was uns an der Lehre nicht gefällt, muss angesprochen werden. In den allermeisten Fällen geht es dabei um Missverständnisse. Worin lag also das Problem, Yadavan? Der antwortete, wir haben bei eurem Kollegen über etwas gesprochen, was er als die 3 Wurzelübel bezeichnet hat. Das erste davon ist Gier. Er hat auch gesagt, dass selbst leichte Ausformungen davon, also Verlangen oder Haben wollen, verwerflich sind. Dann habe ich ihm gesagt, dass ich beobachtet habe, wie viele Mönche jedes Mal, wenn wir das Essen bringen, mit gierigen Blicken auf das geschaut haben, was wir da aufgetischt haben. Das wollte er aber nicht wahrhaben. Er zum Beispiel hätte nur mit Wohlgefallen darüber, dass wir uns um gutes Karma bemühen, geblickt. Ich glaube aber, ich kann Wohlgefallen von Gier oder Verlangen unterscheiden. Während er das sagte, hatte er einen roten Kopf bekommen. Die anderen schauten betroffen nach unten, denn das klang doch schon nach einem ziemlich klaren Angriff auf einen Mönch. So etwas machte man nicht. Doch Devamitta antwortete, ganz ausgezeichnet, dass du das ansprichst, Yadavan. Und zuerst einmal muss klargestellt werden, ja, es gibt etwas, das der Buddha als die 3 Wurzelübel bezeichnet hat. Die gibt es in allen unerleuchteten Menschen. Diese 3 Wurzelübel sind Gier, Hass und Verblendung. Man kann es auch weniger scharf ausdrücken, dann könnte man sagen Verlangen, Abneigung und spirituelle Unwissenheit. In dem, was du geschildert hast, ging es offensichtlich nur um das erste der 3 Übel, um Gier oder Verlangen. Und die gibt es in allen unerleuchteten Menschen. Ich denke, du kennst Gier oder Verlangen aus deinem eigenen Erleben. Ich kenne es aus meinem Erleben. Als ihr heute herkamt und das Essen aufgebaut habt, hatte ich Verlangen danach. Als ich heute Morgen der Schreibstube saß, hatte ich Verlangen danach, mit euch gemeinsam den Dhamma zu ergründen. Ich behaupte, in diesem Kloster gibt es keinen voll und ganz Erleuchteten. Also steckt in jedem von uns Verlangen. Wäre das anders, hätte der Buddha Unrecht. Yatavan hatte aufmerksam zugehört, wandte aber dennoch ein. Ja, aber dein Kollege, halt, intervenierte jetzt Devamitta. Wir reden hier nicht über Abwesende. Wenn du etwas mit meinem Kollegen erörtern möchtest, kannst du das gerne mit ihm erörtern. Er ist aber nicht da. Ich bin da. Wenn du meinst, ich hätte etwas gesagt, was du für falsch hältst, dann sag es mir, dann untersuchen wir es. Ist da etwas? Yatavan schüttelte den Kopf. Gibt es irgendetwas anderes unter euch? Irgendeine andere Frage noch zu dem Begriff Gier oder Verlangen? Alle schütteln den Kopf. Dann kommen wir zu einem anderen Punkt, nämlich dem Hass oder der Abneigung. Yatavan, ich habe den Eindruck, du bist das letzte Mal nicht da gewesen, weil du eine gewisse Abneigung gegen die Art hattest, wie der andere Mönch mit dir umgegangen ist. Kann das sein? Ja, sicher, antwortete dieser. Aber ich hatte auch meine Gründe. Aber sicher hattest du die, Yatavan. Dir hat die Antwort des Mönchs nicht gefallen. Was glaubst du, warum er so antwortete? Yatavan überlegte einen Moment, dann sagte er, ich denke, er wollte als etwas Besseres angesehen werden, als er ist, und meine Bemerkung hat ihn gestört. Devamitta nickte. Ja, Yatavan, ich kann mir vorstellen, dass es genau so war. Dann hätten wir also bei dem Mönch festgestellt, dass er Verlangen nach dem Essen hatte und eine Abneigung von dir bloßgestellt zu werden. Könnte das sein? Der nickte. Ja, Herr, genauso wie ihr sagt. Doch Devamitta sprach weiter. Und du, Yatavan, hattest Verlangen danach, für deine richtige Erkenntnis, dass auch Mönche Verlangen haben, gelobt zu werden. Als dir dieses Lob versagt wurde, hast du eine Abneigung gegen den Mönch entwickelt. Ihr habt euch also beide gleich verhalten und damit die Richtigkeit der Lehre des Buddha bestätigt. Das wäre doch eigentlich ein Grund zum Feiern gewesen. Lasst uns das jetzt feiern. Ich glaube, es ist noch Tee danach. Danach habe ich jetzt Verlangen, mich Gier danach mit euch zu feiern. Alle gingen lachend und holten sich einen Becher mit Tee. Danach setzten sie sich wieder unter den Saalbaum. Nunmehr ergriff Amita das Wort. Wisst ihr, das finde ich so genial an Devamitta. Bei ihm erscheint alles nicht abstrakt, sondern aus dem Leben gegriffen. Wenn er die Lehre erläutert, ist das von einer bewundernswerten Leichtigkeit. Es ist leicht wie ein Kinderspiel, aber doch tiefgründig. Sag Devamitta, kannst du mal auf den anderen Begriff, auf die Verblendung eingehen? Möglichst mit der gleichen Leichtigkeit, damit es auch Mädchen verstehen können. Devamitta antwortete, lass es mich versuchen. Ich werde versuchen, es sogar so leicht zu erläutern, dass es nicht nur Mädchen, sondern auch Männer, Brahmanen und Mönche verstehen müssten. Verblendung ist immer da, wenn wir etwas erwarten. Später sind wir dann enttäuscht, dass unsere unrealistischen Erwartungen nicht erfüllt wurden. Ich mache mal mit dem Beispiel von vorhin weiter. Der Mönch hatte die Erwartung, geehrt zu werden, weil er schließlich der Mönch ist. Yatavan hat ihn nicht nur nicht verehrt, er hat auch sein Verlangen entlarvt. Das hat den Mönch vermutlich erst einmal enttäuscht. Er hatte sich getäuscht, denn er hatte Verehrung erhofft und das Gegenteil bekommen. Das war das Ende seiner Täuschung. Er war enttäuscht. Yatavan hingegen hatte etwas bemerkt, das Verlangen des Mönchs. Er hat es genau beobachtet und gehofft, dafür Anerkennung zu bekommen. Das war eine Erwartung, allerdings eine verblendete Erwartung. Stattdessen wurde er zurückgewiesen. Damit war auch er enttäuscht. Jede unrealistische Erwartung, jede Verblendung führt zu Enttäuschung. Yatavan und der Mönch scheinen sich in gewisser Art ähnlich zu sein. Das ist auch kein Wunder, denn beide sind Menschen, unerleuchtete Menschen. Und in unerleuchteten Menschen haben Gier, Hass und Verblendung ihren Sitz. Auch in mir. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mich wieder dabei erwische, wie Verlangen, Abneigung und Verblendung in mir waren. Nur wenn ich das bemerke, kann ich es nämlich ändern, kann ich mich verbessern. Manchmal glaube ich, dass ich mich schon ein ganz klein wenig verbessert habe. Zum ersten Mal sagt jetzt Sanja etwas. Vielleicht, weil sie Devamitas freundlichen, aber aufordnenden Blick gesehen hatte. Also ihr macht das toll, Devamita. Ihr nehmt einfache Beispiele aus dem Alltag, stellt euch nicht auf ein Podest, sondern zeigt lächelnd auf eure winzig kleinen Fehler und ermuntert uns, auch auf unsere Fehler zu schauen. Ich glaube, ihr werdet noch viele Brahmanen und, so hoffe auch ich, auch Brahmanen-Frauen bei euch als Schüler begrüßen zu können. Jedenfalls werde ich versuchen, möglichst viele zu überzeugen. Doch dann geschah das, was erst einmal entsetzte. Denn Devamita wies genau das zurück. So gern ich euch alle mag, so sehr ich mich freue, wenn ihr wiederkommt, so muss ich doch eines klarstellen. Die Lehre des Buddha, die am Anfang, in der Mitte und am Ende gut ist, ist für alle Menschen da. Nicht nur für Mönche, nicht nur für Männer, sondern auch für euch Frauen, Sanja und Amita. Sie ist aber auch nicht nur für Brahmanen gut. Wenn ihr hier mit weiteren Leuten studieren wollt, dann müsst ihr auch welche aus anderen Kasten herbringen. Sobald ihr einen Mann und eine Frau aus einer anderen Kaste für das Studium gefunden habt, bin ich auch bereit, einen weiteren Brahman zu akzeptieren, aber nur dann. Zu glauben, die Lehre sei nur für Brahman, ist Verblendung. Und Verblendung wollen wir schließlich überwinden. Diese Intervention hat die Begeisterung aller etwas gebremst. Man sprach noch eine Weile darüber. Schließlich verabschiedete sich Devamita von den anderen mit den Worten: Ich würde mich freuen, euch alle übermorgen wiederzusehen. Und vielleicht noch ein oder zwei aus anderen Kasten. Es stellte sich heraus, dass das, abgesehen von der Hürde im Denken der Brahmanen, viel einfacher zu lösen war, als alle Beteiligten zunächst dachten. Bislang war es so, dass etwa die Hälfte der Mönche im Kloster aßen, was ihnen die Laienanhänger und Anhängerinnen brachten. Die anderen gingen auf Bettelgang in die Stadt. Drei Mönche auch jeweils in eines der kleinen Dörfer. Die meisten Spenden, die ins Kloster gebracht wurden, kamen allerdings von den wohlhabenden Vaishyas und den wenigen Kshatriyas zusammen. Im Kloster gebracht wurde das Essen jedoch, abgesehen von den wenigen Brahmanen, die hier unterrichtet wurden, von Sudras. Eigentlich mussten also nur die Brahmanen ihre Zulieferer und Arbeiter fragen, ob sie Lust hätten, mit ihnen den Dhamma zu studieren. Aber so etwas machte man eigentlich nicht. Und warum nicht? Wegen der Kastenschranke, die sie verinnerlicht hatten, obwohl sie gerade dabei waren, sich von der Religion zu lösen, die diese Kastenschranke aufgebaut hatte. Die ersten beiden, denen dieser Widerspruch bewusst wurde, als sie im Gespräch die Probleme erörterten, waren Amita und Sanja, die beiden Frauen. Schließlich sagte Sanja, sollten wir nicht endlich auch den Männern das klar machen? Amita war nicht sicher. Sie sagte, ich weiß nicht, ob das gut ist. Dann fühlen sie sich vielleicht angegriffen und suchen wieder die unmöglichsten Ausreden, warum das nicht geht. Aber es gibt einen geschickteren Weg. Wenn ich mit meinem Bruder rede und du mit deinem Mann und wir es dabei so deichseln, dass sie glauben, sie selbst hätten diese gescheite Idee gehabt, dann sind sie bestimmt Feuer und Flamme. Wir beiden kriegen es doch hin, sie glauben zu lassen, das wäre ihre eigene Idee, oder? Die beiden Frauen umarmten einander vor Glück darüber, dass sie ihre Männer zur Vernunft bringen können. Sie versuchten es. Tatsächlich gelang es ihnen nach einigen Mühen. Schließlich sagte Santos, »Ja, verstehst du denn nicht, Sanja, dass wir dabei sind, in die Falle unserer Brahmanenkollegen zu tappen, wenn wir an der Kastenschranke glauben? Wir müssen diese einreißen, wenn wir der Lehre des Erhabenen folgen wollen.« »Endlich hat er es verstanden«, dachte Sanja, und sie sagte, »Du hast recht. Wie konnten wir das nur nicht gleich erkennen? Nur gut, dass du das herausgefunden hast. Meinst du, du könntest mit den Kshatriyas und Vaishyas, die uns die Spenden liefern, sprechen?« »Klar kann ich das machen, wenn du die Shudras übernimmst.« So kam es, dass ab der nächsten Woche neben den bisherigen 5 Brahmanen und den beiden Frauen auch ein Kshatriya und 2 Frauen aus dieser Adelskaste sowie 4 Vaishya-Männer und 2 Vaishya-Frauen zum Studium erschienen. Außerdem 3 Shudras, alle männlichen Geschlechts. Für die Shudras war es am schwierigsten, denn sie mussten dafür von ihrem Arbeitgeber freigestellt werden, jedenfalls, wenn sie eine feste Anstellung hatten. Allmählich stabilisierte sich dieser Studienkreis. Und man entschied sich auch, eine Studienhalle zu errichten, um eventuell auch in der Regenzeit zu treffen kommen zu können. Diese Halle lag am Weg zwischen Chhatra und dem Kloster Weiße Wolke, denn in dies konnten bekanntlich keine Frauen gehen. Ein ganz wichtiges Thema im Studienkreis wurden die 3 Lakshanas, die 3 unabänderlichen Tatsachen. Den ersten Schritt, in dem es um Dukkha ging, haben wir bereits betrachtet. Aber natürlich muss das mit den neu dazugekommenen Teilnehmerinnen erneut durchgegangen werden. Ganz eng mit dem Begriff Dukkha verbunden war Anicca, Vergänglichkeit. Devamita legte viel Wert darauf, dass dieser Begriff wirklich ganz genau untersucht wurde. Er fing schon an, die Studienteilnehmerinnen damit etwas zu nerven. Schließlich brachte Santosch auf den Punkt. Devamita, wir haben es wirklich kapiert. Alles ist vergänglich, alles. Du hast gesagt, es gibt 3 Lakshanas. Warum reiten wir also immer auf dem 2. herum? Lass uns endlich weitergehen. Devamita sah Santosch an. Du glaubst wirklich, dass alles vergänglich ist, alles ohne Ausnahme? Also auch deine Liebe zu Sanja? Und ihre Liebe zu dir und damit eure Ehe? Die Verabredung eurer Eltern, dass ihr zusammen zu sein habt, die ist auch vergänglich? Was ist mit dir, mit deiner Seele? Ändert sie sich auch? Dann wäre es nicht mehr dieselbe wie bei deiner Geburt, nicht dieselbe wie im Leben zuvor. Wenn das so ist, gibt es niemanden, der wiedergeboren wird, oder? Santosch war verwirrt. Wieso denn das jetzt? Der Buddha lehrt doch auch die Wiedergeburt, genauso wie die Hindus.
Nein, Santosch, der Buddha lehrt die Geburt nicht genauso wie die Brahmanen. Die Brahmanen lehren, dass man immer wiedergeboren wird, weil die Seele ewig ist. Wäre sie aber ewig gleich, so wäre sie unveränderlich. Du hast vorhin behauptet, du hättest verstanden, dass alles veränderlich ist. Also auch die Seele. Daher gibt es Wiedergeburt, aber niemanden, der wiedergeboren wird, weil nämlich das, was weitergegeben wird, nichts Unveränderliches ist. Und genau das ist das dritte Lakshana, Anatta, was man mit Nichtseele übersetzen kann. Nichts und niemand hat einen festen Wesenskern, eine feste, unveränderliche Seele, die wiedergeboren werden kann. Die Wahrheit von Anatta, von Nichtseele, ist im Prinzip von Anicca, Vergänglichkeit, schon enthalten. Wir haben also erst dann Anicca voll und ganz verstanden, wenn wir auch Anatta verstanden haben. Santosch kam sich plötzlich klein und hilflos vor wie ein Kind.
Aber es muss doch eine Seele, ein Atman geben, sonst wäre kein Unterschied zwischen einem lebenden Menschen und einem Leichnam.
Falsch, Santosch. Der Unterschied zwischen einem lebenden Körper und einem Leichnam ist, dass letzterer kein Bewusstsein hat. Das Bewusstsein macht den Unterschied. Bewusstsein aber ändert sich. Unser ganzer Studienkreis hier hätte gar keinen Sinn, wenn er nicht dazu beitragen würde, dass sich unser Bewusstsein entwickelt. Bewusstsein kann entwickelt werden. Es ist dynamisch. Das statische Konzept einer Seele ist daher falsch. Es widerspricht dem Gesetz der Vergänglichkeit. Das Tolle ist, wenn wir unser Bewusstsein erweitern, können wir aus dem Rad der Geburten heraustreten. Und das ist das Ziel der Lehre des Buddha. Jede und jeder ist in der Lage, aus dem Rad der Geburten herauszureden. Dazu muss sie oder er sich aber von dem Konzept lösen, vom Konzept des Ego, des Ich. Erst wenn wir unser Ego überwinden, sind wir frei. Dann ist unser Bewusstsein nicht mehr getrennt vom Brahman, vom großen Bewusstsein, vom Göttlichen. Dann sind wir mit dem Brahman, mit unserem großen Vater im Himmel vereint. Alle sahen Devamita erstaunt an. Amita war die erste, die wieder Worte fand. Da sind wir aber, glaube ich, alle noch weit davon entfernt. Das Konzept des Ego, des Ich, ist noch ziemlich fest in mir verwurzelt. Ich glaube nicht, dass ich mich davon lösen kann. Wie ist denn das bei dir, Devamita? Sie sah ihren Guru fragend und mit großen Augen an. Endlich antwortete Devamita: Ich habe mich auch noch nicht völlig vom Konzept des Ich gelöst. Ich bin nicht erwacht wie der Buddha. Aber ich weiß ganz sicher, dass das machbar ist. Ich weiß, dass es hier im Kloster mehrere Menschen gibt, die auf diesem Weg schon weiter sind als ich. Ich habe hier sehr gute Bedingungen. Daher bin ich hier. Man muss an sich arbeiten. Man muss im Austausch mit anderen Übenden bleiben. Deswegen haben wir hier diesen Studienkreis. Deswegen gibt es Klöster. Und, liebe Amita, ganz direkt zu dir: Ich glaube, dass du ganz sicher auf dem richtigen Weg bist. Ich bin mir sicher, dass du, oder besser gesagt die Bewusstseinsfragmente, die in deinem Körper sind, eines Tages erleuchtet sein werden. Möglicherweise schon vor den Bewusstseinsfragmenten, die in meinem Körper sind. Du wirst das schaffen. Ich habe auch fest vor, das zu schaffen. Jede und jeder von euch kann das schaffen. Was der Buddha überwunden hat, das können auch wir überwinden. Was der Buddha erreicht hat, das können auch wir erreichen. Erst war es ein Moment still. Dann kamen einige begeisterte Zurufe. Schließlich entstand eine gewisse Euphorie im Studienkreis, die dazu führte, dass viele besonders eifrig an sich arbeiteten. Im Laufe der Zeit entstand neben dem Kloster Weiße Wolke dieses Laienzentrum, in dem sich täglich Menschen trafen und über ihre Praxis miteinander sprachen. Auch dann, wenn gerade keine Lehrveranstaltungen stattfanden. An diesem Abend bekam Devamitta Besuch seines Zimmernachbarn Aryamitta. Der sagte, du scheinst großartige Erfolge mit deiner Missionstätigkeit zu haben. Deine Anhängerschaft wächst. Offensichtlich vertrittst du den Weg der Mahasanghikas, die auch den Nichtordinierten einen Weg zur Befreiung öffnen möchten. Devamitta antwortete, darüber habe ich mir eigentlich gar keine Gedanken gemacht. Ich habe das getan, von dem ich dachte, es sei gut und notwendig. Aber wenn ich es mir recht überlege, ja, du scheinst, das scheint doch der Weg der Mahasanghikas zu sein. Siehst du darin ein Problem, Aryamitta? Ach, sagte der, ein Problem würde ich es nicht nennen. Jedenfalls nicht, solange es unseren regulären Klosterbetrieb nicht stört. Ich höre auch von Viryakirti, dass du deinen Aufgaben in der Schreibstube vollumfänglich genügst. Das ist mir schon ganz wichtig. Und ich wollte dir noch einen Vorschlag machen. Was, warst du eigentlich schon einmal in Bodh Gaya? Devamitta fragte nach. In Bodh Gaya, dort wo der Buddha seine Waren hatte? Nein, da war ich noch nicht. Meinst du, es wäre eine gute Idee, dorthin zu gehen? Und der Abt antwortete, weißt du, Devamitta, eigentlich sollte man denken, es ist egal, wo man praktiziert. So dachte ich früher auch. Als ich frisch ordiniert war, hatte ich dann Gelegenheit, mit einigen anderen Mönchen unseres Klosters eine Pilgerreise nach Bodh Gaya zu unternehmen. Dort habe ich unter dem Baum meditiert, und dem der Buddha vor mehr als 500 Jahren saß. »Ach, den gibt es wirklich noch?« fragte Devamitta. »Ja, Devamitta, den gibt es wirklich noch. Er ist riesig. Es war ein wirklich umwerfendes Erlebnis. Es hat mein Leben verändert. Zuvor war ich ein strenger Anhänger der Lehre der Alten. Inzwischen verstehe ich auch die Mahasanghikas gut, obwohl ich mich dieser Richtung nicht zurechnen würde. Möglicherweise wäre es auch für dich ein großartiges Erlebnis, das deinen weiteren Weg beeinflusst. Daher wollte ich dich fragen, ob du nicht eine Pilgerreise nach Bodh Gaya unternehmen möchtest. Devamitta dachte einen Moment nach, dann sagte er, Aryamitta, ich möchte ganz offen mit dir reden. Die Idee ist sicher gut. Andererseits gibt es jetzt diese gut funktionierende Studiengruppe. Wenn ich die für einige Wochen oder Monate verlasse, wird es nicht mehr dasselbe sein wie zurzeit. Kann es sein, dass es dir vielleicht gar nicht so unangenehm wäre, wenn die Studiengruppe, sagen wir, dezimiert würde? Der Abt sah das. Devamitta sehr gut nachgedacht hatte und er antwortete, Devamitta, ich will genauso offen sein. Ich habe in der Tat etwas Bedenken hinsichtlich dieser Studiengruppe. Sie könnte allmählich zu einer Gefahr für die Brahmanenkaste in Shratra werden. Erinnere dich an das, was in Pataliputra geschehen ist. Du greifst mit deinen Reden nicht nur eine andere Religion an, jedenfalls empfinden die konservativen Brahmanen das so, sondern auch das Gesellschaftsmodell von Bharat Ganarajiya. Bisher wird unsere Minderheitenreligion toleriert, aber wir müssen uns hüten, den Bogen zu überspannen. Wenn das Kastensystem angegriffen werden soll, dann muss das durch eine Revolution von unten geschehen, durch die niederen Kasten oder durch die Kastenlosen, aber nicht durch uns. Daher wäre es mir lieber, dich jetzt etwas aus der Schusslinie zu nehmen. Ich möchte die Studiengruppe beibehalten, würde sie aber für die Dauer deiner Abwesenheit einem anderen Mönch übertragen, der sie sicher auch gut leiten wird, aber in der Kastenfrage, sagen wir, etwas flexibler ist als du, damit es nicht zu unnötigen Konflikten kommt.
Wen willst du damit betrauen? Fragte Devamitta. Ich habe dafür Nagamuni vorgesehen. Er ist auch Mahasangika, aber einer, der in Bharat Ganarajiya aufgewachsen und daher etwas vorsichtiger im Umgang mit der Kastenfrage ist.
Devamitta erinnerte sich, wie es schon einmal in einem buddhistischen Kloster, und zwar in Purushapura, zu einem Eklat gekommen war. Aryamita war sein Freund. Er wollte ihn vor Ähnlichem bewahren. Also fragte Devamitta,
willst du, dass ich sofort losgehe?
Nein, ich dachte so in 1 oder 2 Wochen. In dieser Zeit könntest du mit Nagamuni zusammen die Studiengruppe leiten.
Aryamita, ich nehme an, du hast schon mit ihm darüber gesprochen.
Der Abt antwortete, selbstverständlich, Devamitta. Ich wäre ein schlechter Abt, wenn ich das nicht getan hätte. Aryamita stand auf und verabschiedete sich, indem er seinen Freund umarmte. Als dann ging Devamitta zu Nagamuni, der sich über seinen Freund. Devamitta ging also zu Nagamuni, der sich über seinen Besuch freute.
Wie schön, dass du kommst, Devamitta. Ich gehe davon aus, Aryamita hat mit dir gesprochen.
Er antwortete,
ja, es sieht so aus, als würde ich für einige Wochen wegen einer Pilgerwanderung ausfallen. Du solltest mich vertreten.
Ich muss sagen, dass es mir Freude macht, endlich im Sinne der Mahasangikas arbeiten zu können. Und zwar mit Nicht-Ordinierten, sagte Nagamuni. Ich war schon ein bisschen neidisch auf dich. Ich denke, wir werden das hinbekommen. Vielleicht besteht die Möglichkeit, dass wir dies nach deiner Rückkehr gemeinsam machen. Jetzt würde ich gern möglichst viel über das erfahren, was ihr bisher gemacht habt, was in der Gruppe besonders zu beachten ist. An diesem Tag saßen die beiden noch lange beieinander. Nagamuni erfuhr alles, was ihn interessierte. Devamitta fasste Vertrauen zu seinem neuen Mitarbeiter. Auch die Studieneinheit am nächsten Tag lief gut an. Devamitta hatte Nagamuni eingeführt und gesagt, dass er in wenigen Tagen nach Bodhgaya aufbrechen würde. Ein Problem gab es erst nach dem Ende der Unterrichtseinheit. Amita kam nämlich zu Devamitta und sagte,
ich komme mit nach Bodhgaya. Der sah die junge Frau entgeistert an. Aber Amita, das ist völlig unmöglich. Du bist erst 15. Außerdem bist du einem anderen Mann versprochen. Du kannst nicht einfach von zu Hause weg. Und mit mir kannst du schon gar nicht reisen. Ein Mönch und eine junge Frau, das geht überhaupt nicht.
Doch Amita bestand drauf.
Doch, Devamitta, das muss gehen. Letzte Nacht hatte ich einen Traum. Wir beide saßen unter dem Baum des Erwachens. Heute höre ich, dass du dorthin gehen wirst. Ich weiß, ich muss mit.
Devamitta schüttelte den Kopf. Nein, das geht nicht. Du bist eine tolle junge Frau, du bist höchst intellektuell und ausgesprochen spirituell.
Du bist eine Frau, wie man sie sich noch wünschen kann, aber es geht nicht. Du gehörst der Brahmanenkaste an. Ich bin ein Ausländer und Mönch.
Doch Amita sagte, Devamita, es ist nicht so, wie du denkst. Ja, ich bewundere dich. Aber was ich wirklich will, ist etwas anderes. Als ich in meinem Traum unter dem Bodhi-Baum saß, kam eine Frau in einer Robe, wie du sie trägst. Sie hatte eine Glatze, nahm Rasierzeug und schnitt mir die Haare ab.
Devamita sah die junge Frau entgeistert an. Du willst Nonne werden?
Ja, war die Antwort.
Dann würden wir uns vermutlich nie wiedersehen, sagte Devamita.
Ja, war ihre Antwort.
Jesus nickte.
Er hatte gedacht, sie sei in ihn verliebt. Welch ein Irrtum. Es war wohl eigentlich umgekehrt. Er war in Amita verliebt. Er sah sie an.
Es geht trotzdem nicht, dass wir zusammenreisen. Ein Mensch und eine Frau, die können nicht zusammenreisen.
Aber Amita antwortete, ich werde meinen Bruder überzeugen, dass er mitkommt, Devamita. Aber ich bitte dich um eins. Sag meinem Bruder nichts von meinem Traum, sonst weigert er sich. Versprichst du mir das?
Devamita nickte.
Amita schaute sich um, ob sie keiner sehen konnte. Dann küsste sie ihn auf die Wange, drehte sich um und ging.
Was für eine Frau, dachte Devamita und ging auf sein Zimmer.
Dort weinte er. Ende dieses Kapitels.